Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren mit Peter Rosberg, das bin ich. Und wer bist du?
Axel hier.
Beide Reporter bei der Bild-Zeitung. Genug der Vorstellung. Ich habe schlechte Laune, richtig schlechte Laune. Das heißt, wäre super, wenn du heute ein bisschen erzählen kannst.
Ich kann nicht so nicht erzählen. Ich kann meine Wangenknochen nicht heben.
Warum?
Frag nicht. Ich war gestern beim Orient-Friseur.
Ja.
Jetzt fragst du dich, was will er? Er hat doch eine Glatze. Warum geht er zum Orient? Ja, ich habe Glatze, aber ich habe einen Bart. Das Problem ist, ich war da noch nie. Ich war da auch nur, weil sich ein Familienmitglied hat die Haare schneiden lassen und ich eben nicht. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, mach doch. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal einen Bart. Und ja, also wahrscheinlich macht man das so. Also unterm Kinn macht man mit so Gel oder irgendwas, aber auf den Wangen, ja, also alles so von den Koteletten lang runter, da hat er das so abgeschabt.
Geil.
Ich habe so Schmerzen. Wirklich, ich habe so... Du musst mich sehen. Gut, dass du mich nicht siehst. Ich habe so einen Bart, weißt du, und darüber habe ich auf beiden Seiten zwei rote Streifen. Ich sehe aus wie Winnetou. Ohne Scheiß. Und jedes Mal, wenn ich lache, schmerzt das total. Das ist so skurril. Siehst du?
Ja, da würde ich bleiben bei dem. Scheint eine gute Wahl gewesen zu sein.
Nach 20 Jahren das erste Mal beim Friseur. Egal. Komm. So. Was unterhalten wir uns heute?
Mach doch mal eine kleine Inhaltsangabe. Wir haben ja wieder ein kleines Potpourri vor. Eigentlich haben wir ja nichts Neues, aber erzählen wir mal ein bisschen über Altes. Aber ein bisschen was zu quatschen haben wir ja.
Ja, absolut. Die Woche war ja schon aufregend. Das kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube, wir sollten noch mal zwei, drei Sachen zu deiner alten Geschichte aus unserem letzten Podcast klarziehen. Und zwar ging es um die mitgeschnittenen Telefongespräche.
Genau.
Arafat Abu Shaka. Ist das schon falsch formuliert? Also mitgeschnittenen Telefonate via Telefon.
Vielleicht das machen wir das gleich. Besser. Ja, weil, okay. Und dann gehen wir darauf ein.
Gut, also die Geschichte, glaube ich, sollten wir aufklären. Dann gab es am Dienstag hier für Berlin war es dann schon ein großer Fall, der wegen der vermissten Rebecca ein bisschen untergegangen ist. Da ist ein 19-jähriger FC Union-Fan niedergestochen worden. Da hat man einen Täter festgenommen. Lass uns da darüber nochmal reden. Am Mittwoch die große Salafisten-Razzia in ganz Deutschland. Prominent hier in Berlin ein ehemaliger Hertha BSC-Fußballer. Ja, da sind sie in die Wohnung rein in Charlottenburg. Und am Donnerstag gab es eine, also die Razzia war am Dienstag, aber am Donnerstag gab es nochmal eine größere Pressekonferenz der Polizei in Brandenburg zu einer, wie will man sagen, so einer Gemengelage aus Hooligans und Neonazis rund um Cottbus und zwei anderen Bundesländern. Ich glaube, da sind noch zwei, drei Sachen mir in Erinnerung geblieben, da sollten wir uns nochmal austauschen.
Genau. Haben wir ein bisschen was vor? Wir fangen mal, oder ich würde dann mal anfangen kurz mit dem Telefon. Die Geschichte, weil, wie gesagt, ich bin schlecht gelaunt und dann kann ich mich danach wieder zurückziehen. Also es war ja so, wir haben das ja sowohl in der Zeitung berichtet, als auch im Podcast drüber geschrieben, auch über YouTube haben wir es ja laufen lassen, die Geschichte. Und offenbar, entweder haben wir oder habe ich es nicht klar genug ausgedrückt oder warum auch immer, aber jedenfalls war es so, dass alle, auch diese ganzen bekannten Rap-Portale da, die dann irgendwie alle halbe Stunde neue Videos rausballern, den Eindruck vermittelt, beziehungsweise unsere Geschichte so interpretiert, dass Arafat Abu Shaka Telefonate mitgeschnitten hätte.
Jetzt ganz kurz, du musst noch mal an die Geschichte ran. Machst du das jetzt? Ja, komm, nein.
Also
nein,
wir haben, dann sei ruhig. Wir haben darüber berichtet, dass das Telefon von Arafat Abu Shaka vor eben einigen Monaten schon sichergestellt wurde, ausgewertet wurde, immer noch ausgewertet wird. Viele Ermittlungsverfahren bereits deshalb eingeleitet worden sind. Und zwar Grund ist, dass, was keiner erwartet hätte, man auf diesem Telefon eben mitgeschnittene oder aufgenommene Gespräche gefunden hat. Hunderte von Stunden, also wirklich ein irres Material, das da auf dem Telefon war. Und kommen wir gleich nochmal drauf zurück, inhaltlicher Art. Und wie gesagt, nach unserer Berichterstattung haben das offenbar viele so interpretiert oder geglaubt, dass es heißen würde, dass Arafat Telefonate aufgenommen hätte. Und er hätte sich dafür eine App runtergeladen. So, jetzt mal kurz zur Klarstellung. Vielleicht fragt ihr auch das nächste Mal einfach nach, wenn ihr Käse
abschreibt. Der Empfänger hat immer recht.
Verstehst du? Nein, der Empfänger. Nein, das ist genauso ein dummer Spruch, wie es gibt keine dummen Fragen. Natürlich gibt es auch dumme Fragen. Der Empfänger hat auch nie immer recht. Also man hätte einfach nur, wenn man es genau gelesen hätte und dabei bleibt, oder aber dieser Wortwahl bleibt, und bei der Brisanz eben, es geht um aufgenommene Gespräche. Also Arafat hat keine Telefonate aufgezeichnet, was auch nicht wirklich dann brisant wäre, weil Brisantes wird ja selten am Telefon besprochen, egal welcher Art, sondern er hat sich eben, wenn er sich mit Menschen getroffen hat, mit Menschen zusammensaß, hat er diese Gespräche aufgenommen. Also natürlich jetzt nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele, wirklich sehr, 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 sehr viele. Teilweise sind da Treffen dabei, die dauern 5-6 Stunden. Und die hat man, wie gesagt, auf dem Telefon gefunden. Wir haben es gesagt, auch dabei waren Gespräche mit Bushido in der Trennungsphase, also in der Trennungsphase zwischen den beiden. Wie ich habe es auch schon angedeutet, Geschäftspartner, was sich jetzt rauskristallisiert, eben auch wohl richtig viel in der Musikbranche. Ich habe jetzt noch nicht die Namen. Aber es ist wohl so, dass gerade im Musikbusiness da sehr viele von der Polizei, vom LKA jetzt Vorladungen bekommen, aufgrund dieser Mitschnitte. Ich denke mal, da wird man nächste Woche auch mit ersten Namen kommen können. Also schon heftig. Also die Berichterstattung hat auch im Milieu, in der Szene wirklich für eine Menge Aufregung gesorgt. Gerade bei denjenigen, die das halt noch nicht wussten. Und also selbst bei mir haben sich dann Leute gemeldet und gefragt, ob ich wissen würde, ob sie auf dem Telefon sind und aufgenommen wurden. Was ja auch ein bisschen gaga ist. Fragt doch Arafat selber. Aber halt eine große Nervosität, weil, wie gesagt, die Leute halt nicht wissen, wurden sie selbst aufgenommen? Ist da irgendwas besprochen worden, möglicherweise, was für sie nicht gut ist? Möglicherweise sogar strafrechtlich relevant. Selbst wenn man solche Gespräche geführt hat, weiß man dann immer noch nicht, sind diese Gespräche auch aufgezeichnet worden? Also das ist wirklich, ich glaube, das Zittern bei einigen ist da sehr groß. Wir haben es auch gesagt, Clan-Größen, da sind letzte Woche auch nochmal Vorladungen bzw. Schreiben rausgegangen an einige wirklich bekannte Namen aus dem Milieu, aus dem Clan-Milieu. Also das wird mit Sicherheit eine Geschichte sein, die noch richtig ja, für Konsequenzen, für Wirbel und auch definitiv noch für einigen Ärger sorgen wird.
Also um das nochmal plastisch darzustellen, Arafat hat sich dann irgendwo in einem Café oder im Restaurant mit jemandem getroffen und hat dann sein Telefon auf den Tisch gepackt und dann heimlich mitgeschnitten. Oder wie soll man sich das vorstellen?
Genau, oder in der Hosentasche. Mittlerweile ist die Qualität ja von diesen Aufnahmedingern, die du ja auf dem iPhone hast oder auf anderen Telefonen, geht es ja auch. Also wenn nicht zu viel Surround-Geräusche sind, wenn du dann Flugmodus anmachst, ist mir erklärt worden, dann rafft man das auch nicht sozusagen. Also wenn du es dann auch umdrehst, also es passiert ja dann nichts auf dem Telefon, sodass dann irgendjemand angezeigt wird, dass da gerade eine Aufnahme läuft. Und so hat er es gemacht, genau. Und eben so, wie die Gespräche gelaufen sind, offenbar immer, also ausschließlich so, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartner es nicht wussten. Auch seine Brüder hat er aufgenommen. Also Nasser auf jeden Fall. Und der Punkt ist halt, das muss man halt noch dazu sagen, beim letzten Mal war ich mir ja unsicher, aber es ist ja in der Tat wirklich so, da haben wir auch nochmal nachgeschaut, alleine das Aufnehmen an sich ist schon eine Straftat. So, unabhängig davon, was er danach macht. Also das Aufnehmen, ohne dass derjenige es weiß. Und es ist eben so, dass jetzt die Leute, die identifiziert werden können als Gesprächspartner, auch angeschrieben werden, weil es sich sozusagen um ein Antragsdelikt handelt. Das heißt, die Leute werden darüber informiert, dass da Aufnahmen gefertigt wurden und man gibt ihnen dann die Möglichkeit, sozusagen, weil es ein Antragsdelikt ist, eben auch dann Strafanzeige und Strafantrag zu stellen. Was sie dann machen können, nicht müssen, aber können.
Ja, verstanden. Na gut, vielleicht kommt er jetzt draußen an. Da kommt also nächste Woche noch ein bisschen was, oder?
Nächste Woche hoffe ich auf ein paar Namen nochmal, auf illustre Namen. Und ich denke auch mal, dass wir dann in den nächsten 2-3 Wochen, wie gesagt, die Ermittlungen laufen ja immer noch und die Auswertung des Telefons dauert auch weiter an. Jetzt haben wir so ein bisschen Osterferien. Das ist ja auch bei Behörden dann ja schon meistens auch ein bisschen laue Zeit. Aber ich denke, dass da auch in den nächsten Wochen, dass wir noch ein paar mehr Infos um die Ecke kommen können. Das bleibt definitiv spannend.
Okay.
Schauen wir mal. So, du warst ja fleißig letzte Woche.
Oh, das war wirklich eine Woche, sage ich dir. Das hatte ich lange nicht mehr so. War ganz schön viel Ballett. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Ist nicht gedacht, aber gut, komm. Immer schön vorne mitgespielt. Ist ja nicht das Schlechteste, wenn man die eine oder andere Info zuerst hat. Aber trauriger Fall, und deswegen lag es mir auch auf dem Herzen im Februar. Erinnerst du dich vielleicht, dieser 19-jährige Union-Fan, ja. Karl M., erinnerst du dich auf diesem Supermarktplatz, Parkplatz?
Prenzlauer Berg,
ja. Genau, so niedergestochen. Also das Verrückte an dieser Tat, es gab ja dann noch so Täterhinweise, ne? Irgendwie Mann und Frau mit Hund da langgegangen. Kollegen von mir haben sich nach der Tat mit die Kumpels unterhalten von ihm oder einem Kumpel, der dabei war, der gesagt hat, irgendwie kam dieser Typ an, hat gesagt, ey, ihr Schwuchteln, wollt ihr Stress oder so ähnlich, und hat ihn dann niedergestochen. Und wie gesagt, dieser 19-Jährige, der einen Union-Rucksack dabei hatte, ist dann nach der Tat gestorben. Wie gesagt, da hat man jetzt den Täter geschnappt, ein Typ, der in Lichtenberg wohnt, ein Rumäne, der ist nach Brandenburg abgehauen, hat da...
Ganz kurz, Tatverdächtigen. Ja? Tatverdächtigen.
Was habe ich gesagt?
Ein Täter.
Ja, verdammt. Ja. Ein Tatverdächtigen, der ist nach Brandenburg abgehauen, hat sich da versteckt, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber man hat ihn festgenommen, gut bekannt, kann man nicht anders sagen, also einschlägig vorbestraft, Körperverletzung, Drogen, Hausfriedensbruch, ja genau, Verstoß, Sprengstoffgesetz, ist alles dabei, 29-Jähriger, Finsterwalde hat er sich versteckt, Elbe Elster, also im Süden von Brandenburg. Pass auf, das, was mich an diesem Fall so bewegt hat, ist, dass, weißt du, du schickst irgendwie deinen Sohn mit deinem Kumpel irgendwie am Wochenende, geht der los, ja, will noch zum Fußball irgendwie oder geht über diesen Parkplatz, und dann wirklich wahllos kommt so ein Typ, schlechte Laune, Stress, und sticht dich halt ab, ne? Und ja. Es ist so, also auch mitten in Prenzlauer Berg, also mich haben auch ein Haufen Leute dann aus dem Kiez angesprochen drauf, auch hier im Haus, die meinten, was denn der Hintergrund, kannten die sich, ne, waren das irgendwie Schulden oder so, aber darüber ist einfach mal null bekannt. Also du gehst halt mit deinem Kumpel über den Parkplatz, einer hat schlechte Laune, kommt an mit seinem Hund, stich dich ab, stirbst im Krankenhaus. Für die Eltern, Katastrophe, wirklich, das ist so, wenn man sich da so rein, und leider ging dieser Fall halt im Zuge von Rebecca lief ja parallel, also die Suche nach der vermissten Schülerin. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber ich fand diesen Fall erschreckend. Und wie gesagt, nach 3-4 Tagen ging das dann runter, also medial zumindest. Die Polizei hat immer nach ihm gesucht. Da war es ganz spannend, dass der jetzt festgenommen werden konnte. Am Dienstag konnte ich das vermelden, sozusagen. Und da bin ich ganz, ganz froh.
Also man muss ja sagen, die Geschichte, wir haben das, glaube ich, auch mal in einem Podcast angesprochen, das war ja auch kurz nach der Tat, war ja auch in der Berliner Fanszene große Aufregung, weil als eben, es war ja von Anfang an bekannt, sozusagen Union-Fan, okay. Prenzlauer Berg, die Gegend, wie gesagt, ich weiß nur, dass viele wirklich da sehr, sehr nervös waren in der Fanszene, weil Worst Case wäre natürlich irgendwie gewesen nach dem Motto, wenn es irgendeinen Fußballhintergrund auch gehabt hätte, also wenn es möglicherweise ein BFC-Fan oder was auch immer, also ein Fan von einem anderen Club, also dass diese Anhängerschaft Union irgend dabei eine Rolle gespielt hätte, dann hätte man natürlich auch beim Thema Fußball nochmal eine ganz andere Diskussionsebene gehabt. Da waren wirklich viele, viele nervös, auch für einige Tage oder für einige Zeit, weil man halt eben nicht wusste, auch spielt das eine Rolle im Hintergrund möglicherweise, ja, nein. Genau, spielt ja offenbar keine Rolle. Und du hast es gesagt, diese unfassbare Nichtigkeit, ja, also natürlich...
Für nichts, wirklich, aber diese Nähe zum Fußball gab es tatsächlich, und so wie du es sagst, es war halt Gedenkveranstaltung, gab es da, ich glaube ein oder zwei sogar, die kamen halt alle in Rot-Weiß hin, also klassische Unionfarben, ne? Es gab einen Spendenaufruf, der Verein hat getrauert, beim letzten Heimspiel Arminia Bielefeld haben sich die Eltern in der Stadionzeitschrift bedankt. Das wurde auch nochmal in der Halbzeitpause verlesen. Also da gab es schon viel Unterstützung. Ich glaube 8.500, 8.400 Euro wurden insgesamt gespendet, und das war ganz interessant. Also viele haben Geld überwiesen, Beträge, und zwar als Gründungsjahre ihres Fußballvereins. Also so konnte man sehen, irgendwie 1966, Union, Gründungsjahr, Hertha 1892, Schalke 1904, Borussia Dortmund 1909, und da kam aus der ganzen Republik was zusammen. Super. Das fand ich stark.
Absolut.
Starkes Signal, nicht nur an die Fans, sondern auch starkes Signal, finde ich, und vielleicht ein bisschen Hilfe für die Eltern, zumindest finanzielle Hilfe.
Und sag mal, hast du denn Hinweise darauf, hat er sich dann eingelassen zu den Vorwürfen?
Noch gar nichts. Noch gar nichts.
Okay, also du hast keine Infos oder er hat sich noch
nicht... Keine Infos. Nein, keine Infos.
Okay.
Keine Infos. Wir hatten nur einmal, das muss man fairerweise auch sagen, tatsächlich, es war, also die erste Meldung kam von mir, ein, zwei Kollegen haben dann noch mitrecherchiert. Wir hatten leider zunächst die Info tatsächlich dann auch rausgegeben, und da müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein, dass dieser Typ eigentlich einen Haftbefehl hatte, weil er abgeschoben werden sollte. Das hat sich dann einen Tag später als nicht wahr herausgestellt. Also die Senatsinnenverwaltung hat daraufhin aufgrund unserer Berichterstattung auch nochmal nachprüfen lassen bei der Ausländerbehörde, bei Polizei und so weiter. Und in keinem System wurde er gesucht mit dem Haftbefehl zur Abschiebung. Okay. Ja, das haben wir dann korrigiert. War ein bisschen, was heißt, war ein bisschen scheiße. Das war halt blöder Fehler. Aber wir haben es öffentlich gemacht. Ich habe es auch auf Twitter auch, auch nochmal geschrieben, dass das Humbug war. Aber du weißt ja, so, man, leider ist das Thema, weißt du, Mensch bringt jemanden um und sollte eigentlich abgeschoben werden. Ich brauch dir nicht sagen, wem das in die Hände spielt. Ne? Und entsprechend Applaus bekamen wir von der, also zumindest für diesen Fakt, der, für diesen angeblichen, mutmaßlichen Fakt von der, also meiner Ansicht nach von der falschen Seite, aber egal. Das, wie gesagt, wir haben es gerade gezogen, wir haben auch eine Korrektur da gemacht online. Aber ob er sich und wie er sich eingelassen hat, ich habe keine Ahnung.
Okay.
Null. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie die Beamten auf ihn gekommen sind. Ran.
Ich weiß nur, dass die Arbeiten offenbar vor Ort ziemlich schwierig waren für die Beamten, weil der Typ irgendwie nie das Haus verlassen hat. Das heißt, so ein Bewegungsprofil und so von ihm zu erstellen, das war wohl irgendwie sehr, sehr schwierig.
Dann schon. Aber in Finsterwalde, Finsterwalde oder hier in Berlin?
Genau, nee, in Finsterwalde.
Ja. Okay. Ja, und das war dann eigentlich schon der, das war dann schon der Dienstag, weil am Mittwoch Doppelschlag, zwei Razzien. Einmal eine Razzia in und um Cottbus und in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Da ging es einmal um ein ja recht radikales Hooligan-Ultra-Kampfsport, Neonazi-Milieu. Können wir gleich nochmal drüber reden, weil der Donnerstag mit der Pressekonferenz war dann ganz interessant. Am Mittwoch aber eine Razzia, und das habe ich ja zwischenzeitlich gemerkt, dass dich das ja sehr interessiert, weil du auch schon mal über ihn geschrieben hast. Eine Razzia gegen ein mutmaßliches Salafisten-Netzwerk.
Mhm. 800,
genau. Ja, genau. 800 Polizisten, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Du weißt, ich mache ja gerne den Erklärbär. 800 Polizisten in 9 Bundesländern im Fokus, vor allem zwei Vereine, ANSA International und WWR Help. Beide haben ihre Stammsitze, wenn man das so sagen kann, in Nordrhein-Westfalen. Und Hintergrund war der Verdacht, dass das Netzwerk die Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt. Und es war halt so eine Bundesrazzia. Ne? Also es war keine lokale Polizeigeschichte, sondern Bundesinnenministerium, BKA, was weiß ich, wer da alles mitgemacht hat. Und dann ging das rein. Und 90 Objekte überall bundesweit. Und ein Objekt davon, die Wohnung und der Keller von Enes Ben Hatira. Rossi, woher kennen wir den?
Genau, du hast ja schon gesagt, Fußballer, aktuell spielt er in Ungarn, Budapest, hat bei der Hertha gespielt, ist ja in der Bundesliga, wie gesagt, auch bekannt, hat ja lange Bundesliga gespielt. Ist in der Tat so, dass wir auch schon mal über ihn berichtet hatten, damals ging es auch eben um sogenannte Unterstützungsmaßnahmen oder Solidaritätsbekundungen, die er für ANSA eben auch gepostet hatte, geworben hatte, auch Geld zu spenden und damals eben auch schon dafür massiv kritisiert wurde. Daraufhin zum Beispiel auch bei seinem damaligen Verein Darmstadt 98 rausgeflogen ist, als diese Sachen bekannt wurden. Also diese Unterstützung hat danach auch erstmal in Deutschland keinen Verein
Moment, gefunden. Moment, aber wollte er, habe ich das richtig gelesen, er wollte sich nicht von diesem Verein distanzieren und ist deswegen rausgeworfen worden? Oder hat, man hat ihn doch nicht proaktiv einfach rausgeworfen, wenn man sagt hat, du hast da mitgemacht, sondern er wollte sich halt nicht distanzieren. Ich glaube, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, oder?
Genau, also er wollte sich davon nicht distanzieren, weil er, so habe ich das immer wahrgenommen, halt eben behauptet hat, dass er nicht erkennen kann, dass dort irgendwelche extremistischen oder radikalen Dinge unterstützt werden würden. Es ging da um Brunnen bauen und allem anderen möglichen Sachen, zu denen er steht und da eben auch dazu aufgerufen hatte und eben sozusagen danach nicht so in diese Rechtfertigungsebene oder Maschinerie kommen wollte, und eben dann auch keine Lust hatte, sich dafür oder nicht bereit war dazu, sich davon zu distanzieren. In der Tat. So. Und das ist so ein bisschen, wie ich das gehört habe, dass diese Wohnung oder die Adresse von Benatira Berlin war halt, möglicherweise war er wie sowas wie Mittelpunkt oder Logistiker für Berlin. Arafat kommt da auch wieder ins Spiel. Arafat hat Ansa auch unterstützt. Da kennt man ja auch so ein bisschen diese nach außen getragene starke Verbindung zur Religion, die ja bisweilen auch grenzwertig erscheint für manche. Enes Benatira und Arafat kennen sich ja auch lange und sehr, sehr gut. Also der Name taucht da auch wieder auf. Und ja, weißt du, das ist so, die Fußballer geben ja oder machen das ja gerne so, dass wenn sie irgendwie merken, dass sie Scheiße gebaut haben, dass sie dann so ein bisschen auf diese naive Nummer kommen. Ja, ich habe nicht gewusst, was ich da gemacht habe oder wen ich da unterstützt habe oder wo ich mein Geld hingegeben habe. Ich glaube, dass das hier Kokolores ist, spätestens in dem Moment, als eben das erste Mal darüber groß berichtet wurde. Wenn er es da nicht gewusst hat, dann hätte er sich eben umfassend ausreichend informieren können. Für mich macht es den Eindruck, dass er es einfach nicht glauben will oder vielleicht nicht wahrhaben will. Ich würde jetzt nicht tippen, dass es ein Überzeugungstäter ist. Aber auf jeden Fall, ja, nicht nur nachlässig, sondern einfach echt strunzdumm.
Würden wir davon ausgehen, dass die Polizei dort rein ist, wenn er nicht mehr diesen Verein unterstützen würde, einfach nur, weil er sozusagen mal angefallen ist im Zusammenhang mit dem Verein? Oder muss es immer noch aktuelle, in den letzten 2 Jahren aktuelle Vorgänge geben, die Ermittler möglicherweise wissen und sind deswegen bei ihm eingestiegen?
Also ich glaube sowohl als auch, ich glaube, dass sowohl eben das Wissen über die Tätigkeit in der Vergangenheit oder die Unterstützung, aber eben auch das Wissen, dass es das weiterhin halt gab, in welcher Art oder in welchem Umfang werden wir ja noch sehen oder wird ja dann auch mit Sicherheit werden wir noch rauskriegen oder drüber schreiben. Aber das ist mit Sicherheit beides. Also das ist, guck mal, an seiner Reaktion, er hat das dann ja auch kritisiert. Er hat ja auch die Berliner Beamten kritisiert nach dem Motto, ja, warum, man hätte doch klingeln können und dann hätte er irgendwie die Tür aufgemacht und er hat nichts zu verstecken. Weißt du, das ist so, man, klar kann man so mit umgehen, aber man könnte...
Nee, Moment, ich glaube, er war gar nicht da, ne? Also ja, das hört sich so an, als sei er da gewesen und er hätte da aufmachen können.
Ja, natürlich war er nicht da. Ich habe gesagt, er spielt in Budapest Fußball, also natürlich war er nicht da. Und das ist ja, es geht nur um die Art und Weise, wie er damit umgeht. Es ist einfach überhaupt kein Erkennen vielleicht auch oder auch Sehen, dass man dann vielleicht selbst auch irgendwas in Frage stellen müsste, sondern er zeigt damit ja auch weiterhin, dass er natürlich dahinter steht und davon auch nicht abrückt.
Ja, also das, was er gesagt hat, ist das, was du angesprochen hast, das hat er T-Online gesagt, er sei sehr überrascht, ne? Und er findet das stillos, dass man ihn jetzt mit irgendwelchen Sachen in Verbindung bringt, von denen er sich klar distanziert habe, also Radikalisierung, Terrorismus und so weiter. Deswegen war ja auch meine Frage, meinst du, dass man da immer noch Hinweise hat, dass er aktuell immer noch unterstützt?
Also mach erstmal dein Telefon aus, danke.
Ja, schön.
Also absolut, weil sonst gäbe es jetzt auch keinen Grund für die Maßnahmen jetzt auch in Berlin. Also es wird definitiv Hinweise darauf geben oder Erkenntnisse geben, dass diese Unterstützung eben bis heute fortdauert.
Okay.
Next Thema. Und dann ja. Cottbus, wieder Fußball. Cottbus.
Ja, da eigentlich auch wieder dein Ding. Relativ viel Fußball Themen für mich, wo ich da null Ahnung habe. Ne?
Das stimmt.
Aber schon wieder. Kanntest du Inferno Cottbus? Sagt
klar,
du dir das was? Ne?
Klar.
Was haben die so für ein, also haben sich ja 2017 auf Facebook bekannt gegeben, dass sie sich aufgelöst haben, aber ich glaube, der Kreis hat ja trotzdem weitergemacht. Hast du ja mal so ein längeres Hooligan-Projekt gemacht, Hooligan-Ultra-Projekt. Spielten die da jemals irgendwie eine Rolle? Hat man über die gesprochen?
Also gesprochen absolut viel. War auch immer ein Thema, gerade hat die auch, weil die Berliner und Brandenburger Szene natürlich eng miteinander verzahnt, also man kennt sich und wir haben ja damals auch Schwerpunkt gehabt, Berlin, Hertha und Dynamo, und da gibt es natürlich auch große Überschneidungen und personelle Kennverhältnisse, weil du hast es ja gesagt, Inferno Cottbus ist ja auch wieder so eine richtige Mischpoke, so ein Sammelsurium aus ganz vielem. Da ist auch Neonazi-Kreise, Kampfsportkreise,
Security,
Sicherheitsgewerbe,
Rocker.
Natürlich Rocker, natürlich Nähe zu Hells Angels, aber müssen wir betonen, deutsche Hells Angels. Ja, also
Moment. Das wurde in der Pressekonferenz schon deutlich, dass dieser Zusammenschluss dafür gesorgt hat, die Hells Angels aus der Stadt zu drängen.
Ja, aber die Frage ist doch, welche Hells Angels? Ja, die Frage ist doch, wie... Du weißt doch, natürlich gibt es ja auch bei den Hells Angels zwei unabhängige Lager. die sozusagen nebeneinander immer noch stehen. Auch wenn der Konflikt vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist.
Wie sagen wir mal, das deutsche und das multiethnische Lager? Kann man das
genau unterbrechen? Ja, aber es gibt natürlich ja auch, es ist ja mehr ewig, sage ich mal, oder auf mehreren Ebenen. Es gibt ja natürlich auch Deutsche, sage ich mal, oder Deutsche oder Charter, die hauptsächlich aus Deutschen bestehen, die aber trotzdem mit anderen Chartern, die wiederum vorwiegend aus Migranten bestehen, auch zusammenarbeiten und kooperieren. Also das ist ja auch, es ist ja nie so, dass man jetzt dann sagen kann, okay, warum ist das so ein deutsches Charter, das ist ein Oldschooler. Nee, gibt ja auch da welche, die eben sozusagen ja auch auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so clubintern bezeichnen kann, stehen. So, aber deshalb, trotzdem hast du natürlich da Kennverhältnisse. Selbst natürlich wollten sie aus der Stadt jagen, oder du hattest es, glaube ich, auf der PK ist es gesagt worden. Das Ziel war eben, die Hells Angels genau aus der Stadt zu kriegen. Natürlich geht es da aber auch um Geschäfte mit Sicherheit. Und natürlich ja auch, da wird es ja nicht nur darum gegangen sein, dass man irgendwie die Leute nicht mag und deshalb rausfällt. Ich muss bei Inferno Cottbus mal sagen, ich muss da wirklich mal lobend, das ist so mal so ein ganz grundsätzliches Ding, was da teilweise auch Lokalpresse, was der Kollege Garzke gemacht hat, also in der Berichterstattung, PNN, die haben ja auch viel über Inferno Cottbus gemacht. Das ist auch immer wieder so ein unglaublich geiler Beleg dafür, wie wichtig eben auch Lokalmedien sind, also Lokalpresse sind. Also die haben da ja wirklich seit Monaten und Jahren wird eben darüber auch viel geredet. Der Verein hat sich ja lange gesträubt, sozusagen dieses Problem auch anzuerkennen. Gerade der Trainer Klaus-Dieter Wollitz, der ja mit seiner emotionalen Art bekannt ist, der auch noch immer dann sozusagen sich in so eine Opferrolle hineingebahrt, anstatt dass man wirklich mal sieht, dass man eben im Umfeld des Vereins massive Probleme hat. Und das, finde ich, muss man mal wirklich ganz klar sagen, dass es ganz tolle Arbeit ist, die da von vielen Kollegen seit langer Zeit gemacht wurde.
Ja, und ausschlaggebend auch, soweit wie ich das mitbekommen habe. Also es gab viele Kollegen, die dort unten tatsächlich von der Lokalpresse bedroht wurden, also massiv bedroht wurden, eingeschüchtert wurden. Und das brachte wohl tatsächlich dieses Verfahren. Im Übrigen haben wir noch nicht drüber gesprochen, worum ging es. Also der Vorwurf an die Personengruppe dort unten lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist sozusagen der Vorwurf. Und ausschlaggebend waren wohl eben dann am Ende auch vor allem Bedrohungen gegen Journalisten. Und im Zuge dessen hatte man sich, wie hieß es in der PK, sei man in den Besitz eines Handys gelangt, im Zusammenhang mit einer anderen Straftat. Also klassisches Beispiel, Obertyp, ja, macht irgendjemand an, begeht danach irgendwie eine Straftat, Polizei kommt, durchsucht ihn, nimmt das Handy mit und stellt dann fest, Moment mal, was wir hier auf diesem Handy haben, da ist ja ordentlich was dabei, ne? Und ist große Auswertung. Ja, schon wieder Handy, wirklich. Und dann am Ende haben sie irgendwie, weiß ich nicht, 6 Handys in ihrem Besitz, 500.000 Chatnachrichten, 45.000 Fotos, 10.000 Videos, die sie jetzt irgendwie alle abarbeiten. Wahnsinn. Aber es reichte schon beim ersten Durchblicken offenbar, dass man sagt, hier kriminelle Vereinigung, die komplette Palette an Straftaten, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Körperverletzung, Waffengesetz, Sachbeschädigung, Bedrohung, hier verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und. Also da war alles dabei. Und man konnte Messenger-Gruppe sozusagen identifizieren, so knapp 25 Leute, Überschrift, schnelle Eingreiftruppe, die waren so die Männer fürs Grobe. Also die sollten offenbar nach Angaben der Ermittler dafür da sein, wenn jetzt schnell ad hoc etwas passieren muss. Also Überfall jetzt oder andere Ultras sind in der Stadt oder was auch immer, dann haben die sich alarmiert und dann ging das bei denen dann heraus. Ne? Also insgesamt das Milieu, so circa 400 Personen und am Ende haben sie, weiß ich nicht, eine Handvoll führende Köpfe, wie überall. Und das Spannende war an diesem Tag der Pressekonferenz, du hast halt, ich weiß nicht, ob es bewusst gewählt war, aber du hattest ganz viel Utensilien, die sie uns präsentiert haben, ne? Also was man alles, ach, übliche Gaspistolen, Schlagstöcke, Beile, Aufkleber, so diesen ganzen Ultra-Quatsch, Pyro und ach, was weiß ich, aber ganz viel von der identitären Bewegung.
Also ja, da stimmt, war, das habe ich gesehen.
Stimmt. Da war ganz viel gelb und da hat man sich dann auch auf Nachfragen ein bisschen kleinlaut verhalten, also da wollte man natürlich dann auch wissen, ne? Also sie haben eine Fahne aufgehangen, daneben so große Poster von den Jungs, die sie da selber und den Männern, die sie da selber angefertigt hatten und dann auf Nachfrage, ja, was gibt's denn da Zusammenhänge? ja, und können wir nicht, ja, gefunden, aber wer so personell und so, da war dann auf einmal nichts mehr, da war dann, ich will nicht sagen Stille, aber da hat man sich dann bedeckt gehalten. Könnte mir vorstellen, dass es auf irgendwas hinausläuft. Ja, also halt mich fest, aber irgendwann werden wir morgen aufwachen und Herr Seehofer hat die identitäre Bewegung verboten. Bin ich mir sicher. Kommt bestimmt.
Also genau, ich glaube, das ist ja auch, es gab ja, muss man noch dazu sagen, es gab ja keine Festnahmen jetzt bei den Durchsuchungen, oder?
Ja, aber warum? Weil man sagt, wenn man die Beweise hätte ausgewertet, und das dauert ja ewig, dann hätte man sie eh nach 5 Monaten wieder rauslassen müssen, weil man das, die Verfahrensdauer nicht eingehalten hätte. Das heißt, so hat man keine Festnahmen, nichts, man hat ordentlich eingesammelt und man habe jetzt 30% der Ermittlungen hinter sich. Und die restlichen 70%, die sozusagen die offenen, vorher waren es ja alles verdeckte Ermittlungen, die offenen, das passiere erst jetzt. Und bei noch was bin ich mir sicher, die hatten garantiert Vertrauenspersonen aus dieser Gruppe, ja, bin ich mir sicher.
Ja, ja.
Also es funktioniert gar nicht anders. Also nach dem, was die alles wissen, was man auch so zwischen unter drei sozusagen dann im Gespräch nochmal gehört hat, da war so viel Material dabei. Klar haben die Handys und so, aber da waren auch Typen dabei, die erzählt haben.
Wahnsinn.
Ja.
Volle Woche, pickepacke voll.
Absolut. So.
So, und ich möchte nochmal 2 Sondergrüße loswerden. Ja. Den ersten Sondergruß möchte ich an den an unserem sehr netten Zuhörer aus Berlin-Charlottenburg, den ich am Donnerstag bei Edeka getroffen habe. Grüße. Und Grüße, gestern war ich im Stadion von Kickers Offenbach im Spiel gegen Waldhof Mannheim. Über das Ergebnis reden wir nicht und auch über alles andere nicht. Aber auch da ein Anhänger des OFCs, der auf mich zukam und wir kurz miteinander plauderten. Auch an dich nochmal ganz liebe Grüße und freuen uns wirklich, ja, dass ihr Spaß habt und hier zuhört.
Ah, schön. Meine Grüße gehen an den Orient-Friseur. Dafür, dass ich jetzt wieder ein bisschen lachen kann. Okay.
Sehr schön. Ossi,
dann hören wir uns Ende der Woche nochmal oder mit der Woche mal sehen. Kommt der nächste Podcast raus an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Achtung, jetzt kommt Rossi mit der Werbung.
Ja, eine schöne Woche für euch. wenn aktuell irgendwas ist, kommen wir natürlich zwischendurch. Ansonsten irgendwann im Laufe der Woche. Das ist noch eine Sache, die wir noch hinkriegen müssen. Wie war das Thema Beständigkeit? Also wir müssen mal einen festen Tag finden, aber das nehmen wir uns nochmal vor und dann ist das Ganze auch ein bisschen planbarer.
Alles klar, in diesem Sinne. Tschüss da draußen. Tschüss Rossi.
Tschüss.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.